Wir wollen heute Morgen wieder das Johannesevangelium betrachten. Warum das Johannesevangelium? Warum hat Gott überhaupt das Johannesevangelium uns gegeben, nachdem schon drei Evangelien da waren? Wir haben auf diese Frage eine dreifache Antwort gefunden. Und zwar als erstes nach 5. Mose 19, Vers 15. Nachdem ein glaubwürdiges Zeugnis durch zwei Zeugen gegeben werden musste, 2x2, wie hier in den 4 Evangelien, ein vollkommen glaubwürdiges Zeugnis für diese wichtigen Ereignisse. Der zweite Grund: In jedem Evangelium wird ein besonderer Aspekt betont. Im Johannesevangelium hier die Gottheit Jesu, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und die dritte Antwort findet sich am Ende des Evangeliums. Johannes hat dieses Evangelium geschrieben, um aller Welt und der ganzen Menschheit das ewige Leben anzubieten, durch den Glauben an Jesus Christus, und zwar Jesus Christus als den Sohn Gottes. Dann im ersten Kapitel des Johannesevangeliums werden uns eigentlich gleich die grundlegenden Tatsachen vor Augen gestellt. Was muss ein Mensch glauben, um dieses ewige Leben zu bekommen? Als erstes muss er den Maßstab Gottes anerkennen. Das heißt, jeder muss einsehen, er ist Sünder, er braucht Hilfe, er braucht den Retter, ob Jude oder nicht, ob zum Volk Israel gehört oder nicht. Und als zweites muss er dann die Botschaft des Retters annehmen, glauben. So ist Sündenvergebung. Die Bibel nennt es auch Neugeburt oder Geburt, Reinigung, Gemeinschaft mit Gott. Ist nur so möglich, und über diese Sündenvergebung hinaus empfängt dann der, der diese Botschaft glaubt, den Heiligen Geist, und wird dadurch geistig lebendig, belebt und fähig, Gottes Willen zu tun. Wir haben bisher im Evangelium gesehen, die Taufe von Jesus hier in Betabara, am Jordan. Danach wurde er vom Teufel versucht, in die Wüste geführt. Das ist im Johannesevangelium ja nicht berichtet, sondern den anderen drei. Dann ist Jesus nach Kana in Galiläa gegangen. Dort hat er das erste Zeichen getan, Wasser in Wein verwandelt. Von dort aus weiter nach Kapernaum und dann nach Jerusalem, der Hauptstadt Israels. Das haben wir letztes Mal gesehen. Dort war er im Tempelbezirk und hat als erstes oder hat diesen Opfermarkt hier in der königlichen Säulenhalle in der Westrichtung dieser Säulenhalle oder Westbereich untergebracht war, auseinandergetrieben und gesagt: Macht nicht das Haus Gottes, den Tempel, zu einem Kaufhaus. Und das ist auch die klare Unterscheidung zu der Tempelreinigung, der zweiten Tempelreinigung, die in den drei anderen Evangelien berichtet wird, wo er sagt, ihr habt das Haus Gottes zu einer Räuberhütte gemacht. Erst macht es nicht zu einem Kaufhaus und dann, gut, zu seinem Tod muss er sagen, ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Also erste Tempelreinigung, er treibt hier die Wächter, die Opfertiere angeboten haben, auseinander. In der anderen, am anderen Bereich dieser Säulenhalle in der Ostecke, tagte der Sanhedrin, der jüdische Rat, bestehend aus 71 Teilnehmern, zurückzuführen auf 4. Mose 11, Vers 16. wo Mose 70 Älteste berufen sollte und sich selber dazu, sind 71. Wir sehen hier auch dem Bild, das was wir im letzten Bibelkreis hatten, dieses kleine Bäuerchen da kurz vor dem eigentlichen Tempel auf beiden Seiten. Diese Scheidewand der Trennung wird im Epheser genannt. Es ist ein kleines Mäulchen, auf dem ein Zaun ist, und davor, in diesem Bereich oder waren dann dahinter, durften die Heiden hin, also durften nicht darüber zum Tempel hin. Aber diese Wand ist laut Epheser durch den Tod Jesu Christi gar eingerissen. Gute Informationen über den Tempel, ich habe sie aufgeschrieben, findet man unter der Messias im Tempel.com und nicht unbedingt hier bei Wikipedia, auch wenn da manche Bilder schön sind. Heute wollen wir nun weitermachen, Johannes 3, und dort lesen wir die ersten 8 Verse. Wir wollen mit uns die mal laut vorlesen können.
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der von Geist geboren ist.
Um diesen Textabschnitt richtig zu verstehen, müssen wir uns doch mal vor Augen führen, was gerade geschehen ist. Jesus ist in Jerusalem im Tempelbezirk und sagt, kommt in diesen Opfermarkt und sagt, es ist falsch. Ihr sollt es nicht zum Kaufhaus machen. Der Sanhedrin, der oberste jüdische Rat, hatte es aber erlaubt. Hatte gesagt, ihr dürft hier im Tempelbezirk Opfertiere verkaufen. Damit, haben wir das zwar gesehen, stellt sich die Autoritätsfrage. Jesus sagt etwas entgegen dem höchsten jüdischen Gremium, das etwas anderes entschieden hat. Und also muss sich jeder Jude entscheiden, wem gehorche ich, wem folge ich, auf wen höre ich. Und wir haben gesehen, 3 unterschiedliche Reaktionen. Einmal Ablehnung. Dann oberflächliche Annahme, man nimmt es so ein bisschen an. Und dann drittens die gehorsame Annahme. Das deckt sich mit dem, was wir auch im vierfachen Ackerfeld oder im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gesehen haben. Ablehnung, der Same, das Wort fällt auf den Weg, wird abgelehnt. Dann oberflächliche Annahme ohne Wurzeln. Wenn Bedrängnis kommt, Gegenwind, wird es doch abgelehnt oder es wird von den Sorgen des Lebens erstickt. Andere Dinge sind wichtiger. Beides unter dem Begriff oberflächliche Annahme. Jesus ja, aber nicht wirklich. Also keine wirkliche Geburt von oben. Und dann der gute Boden im Gleichnis, wo Frucht hervorgebracht wird, gehorsame Annahme, hier namentlich, wenn die Jünger erwähnt, die das Wort so angenommen haben. Und jetzt kommt dieser Text, den wir heute vor Augen haben. Im Griechischen beginnt er ganz klar mit einem Aber. Aber ein Mensch, Nikodemus, der Pharisäer, im Gegensatz zu den anderen. Zum Schluss wurden die, die oberflächlich glaubten, bezeichnet. Sie sahen Zeichen, aber Jesus konnte sich ihnen nicht anvertrauen. Sie haben nicht wirklich ihn Jesus als Herrn angenommen. Aber im Kontrast, im Gegensatz dazu, Nikodemus ist anders. Aber Nikodemus, ein Pharisäer, ein Oberster der Juden, wie es gesagt, ist auch Mitglied dieses Sanhedrins, er ist einer der Obersten, kam bei Nacht zu Jesus. In der heutigen Zeit spielt die Tageszeit nicht mehr so eine große Rolle, ob etwas öffentlich ist oder nicht. Wir haben soziale Netzwerke, da ist es ziemlich egal, zu welcher Tageszeit etwas geschieht. Es wird weltweit verbreitet oder kann. Damals war der Tag das Licht, das Sichtbare, das Öffentliche, die Nacht, das war dunkel. Da hat man es nicht so gut gesehen, was jemand getan hat. Nikodemus wollte also nicht gesehen werden. Es sollte nicht so öffentlich sein. Der Sanhedrin, die Juden an sich oder die Pharisäer, die geistige Führung, hatte Jesus ja als Messias verworfen, sich der Autorität nicht gebeugt. Nikodemus aber erkennt, vielleicht ist er doch der Messias und will das genauer wissen, aber nicht öffentlich, nicht gegen diesen Beschluss oder diese Überzeugung des Sanhedrins, und deswegen geht er hin und fragt nach. Was fragt er ihn? Rabbi, wir wissen. Das muss man sich aber vorstellen. Nikodemus, ein überaus reicher, angesehener Ratsherr, einer der wichtigsten Leute von Jerusalem, geht hin zu einem Wanderprediger, der arm ist, der Zimmermann ist, also völlig ungebildet im Vergleich zu Nikodemus, und bezeichnet ihn als Rabbi. Rabbi ist die Einrichtungsform, die ehrfurchtsvolle Anredeform für jemanden, den man als Autorität sieht, als Lehrer. Dieser reiche, gebildete Mann geht also zu diesem armen Zimmermann und bezeichnet ihn als Lehrer. Und er sagt, wir wissen, wir, es ist weniger auf ihn als Anteil des Sanhedrin, sondern als Teil der jüdischen Gemeinschaft, die das Alte Testament ernst nimmt und kennt. Wir, die Bibelkenner, wissen, dass du nicht nur ein Lehrer bist, sondern ein Lehrer von Gott. Denn das, was du tust, diese Zeichen, diese übernatürlichen Dinge, können nur von Gott gewirkt werden. Die kann kein Mensch tun. Und damit erkennt Nikodemus eigentlich, im Alten Testament war angekündigt, wenn einer kommt, der diese Dinge tut, dann ist es der Messias. Also müsste Jesus der Messias sein. Aber im Alten Testament war auch angekündigt, wenn der Messias kommt, richtet er sein Reich auf. Und die Juden hatten die Vorstellung, dann werden sie von der römischen Besatzungsmacht befreit. Wenn der Messias sein Reich aufrichtet, dann werden die Römer hinweggefegt. Das muss irgendwie mit Ansehen und Macht einhergehen. Wie kann jetzt dieser arme Zimmermann einerseits der Messias sein, andererseits ein reicher Aufrecht, davon sieht er nichts. Nikodemus sieht zwar den Messias, aber er sieht nicht dieses Reich. Und das beantwortet ihn Jesus. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, griechisch Amen, Amen, die besondere Betonung, jetzt ist es besonders wichtig, hört genau hin. wenn jemand nicht von Neuem geboren wird. Das von Neuem geboren werden kann man auch übersetzen mit von oben geboren werden. Der Kontext bestimmt, ob nun von Neuem oder von oben das Bessere ist oder das Treffendere. Wenn wir überlegen, wenn wir sagen von Neuem geboren, ist es manchmal missverständlich. Manche Menschen denken dabei an Wiedergeburten, Reinkarnation, und damit hat das Christentum ja gar nichts gemeinsam. Also ist hier die Übersetzung von oben geboren die treffendere und weniger missverständliche. Also wenn jemand nicht von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das war genau das Problem von Nikodemus. Er sah den Messias, aber er sah das Reich nicht. Und jetzt sagt Jesus ihm, um das Reich Gottes zu sehen, musst du von oben geboren werden. Das Reich Gottes ist ein ziemlich komplexer Begriff und deswegen müssen wir uns damit etwas beschäftigen, uns das mal vor Augen führen, was ist das Reich eigentlich. Wir müssen jetzt eine Studie durch das ganze Alte Testament und auch das Neue Testament zum Reich Gottes machen. Das schaffen wir natürlich nicht, ich habe es ein bisschen vorbereitet, abgekürzt. Ich sage, das Reich Gottes besteht in drei Phasen. Drei wesentliche Phasen. Leider können wir es aus dem Gesamtstudium nur erkennen, aber ich habe jetzt mal einen Textabschnitt. Lukas 17, an dem wir das einigermaßen erkennen können. Dort redet Jesus zu Pharisäern und erklärt ihnen das Reich Gottes. Lukas 17, Abvers 20.
Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.
Danke. Jesus sagt den Pharisäern wiederum, ihr könnt das Reich nicht sehen. Das Reich ist mitten unter euch. Hier kann man auch übersetzen, ist inwendig in euch. Manche Bibelübersetzungen haben das. Aber auch wieder der Kontext, Zusammenhang, Jesus spricht hier zu Pharisäern, die zumindest ein Teil ihm nicht als Messias annehmen und ungläubig sind. In denen ist nach dem, was wir wissen, definitiv nicht das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist, werden wir gleich noch sehen, nur frühestens in denen, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Also kann es hier nicht heißen, ist inwendig in euch, sondern muss heißen, ist mitten unter euch. Und damit ist er als der Messias gemeint. Jesus als der König dieses Reiches ist da, ist in Israel. Das Reich ist nicht sichtbar, aber die erste Phase, der Messias, der König dieses Reiches, ist auf der Erde, aber anders als die jüdische Erwartung, in Armut und um zu dienen. Das ist die erste Phase. Lesen wir weiter. Jetzt spricht er zu den Jüngern und sagt den Jüngern, dass sie Tage begehren werden, welche Tage? Die Tage des Menschensohns. Menschensohns ist auch ein klassischer Titel für den Messias. die werden diese Jünger, die den Messias erkannt haben, im Glauben, werden sich nach den Tagen, nach der Zeit, wo der Messias auf der Erde war, sehnen. Andere werden ihnen sagen, da ist der Messias nur hier, viele falsche Messiasse sind in der Zeit gekommen. Aber die Jünger werden sich sehnen, der Messias ist offenbar nicht mehr da. Deswegen sehnt sich nach ihm und können auch auf Falschmeldungen hereinfallen, wenn sie den glauben. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Ich hatte gesagt, wir müssen eigentlich die ganze Bibel gehen. Das schaffen wir heute Morgen nicht, deswegen füge ich hier nur einen Vers an. Apostelgeschichte 8, Vers 12.
Als sie aber den Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte.
Ja, das reicht schon. Philippus verkündigt das Evangelium. Das heißt, die zweite Phase des Reiches Gottes ist die Phase, in der der Messias nicht mehr auf der Erde ist, sondern im Himmel wieder aufgefahren. Und das Evangelium des Reiches wird jetzt der ganzen Menschheit weltweit verkündigt. Zweite Phase. Dritte Phase, Lukas 17 wieder. Denn gleich wie der Blitz, der in den Himmelgegend erstrahlt, so wird der Sohn des Menschen, wie der Titel der Messias, wiederkommen an seinem Tag. Wiederkommen steht nicht, an seinem Tag. Das ist ein Fachbegriff für die Gerichtszeit, wenn Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Ich habe hier mal eine Stelle aus Offenbarung 12 angeführt, Vers 10.
Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist es gekommen, das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus.
Jesus Christus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit und dann wird er herrschen auf Erden. Und das ist die dritte Phase des Reiches Gottes. Der Messias ist wiedergekommen, hier auf der Erde und herrscht in Macht und Herrlichkeit, sichtbar für 1000 Jahre. Und dann, nachdem Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde gemacht hat, für ewig wird er hier auf der Erde herrschen. Drei Phasen dieses Reiches. Die jüdische Vorstellung war Phase 3. Das ist das, was im Alten Testament angekündigt ist. Phase 2, dass der Messias wieder weggehen wird, nicht auf der Erde ist, ist im Alten Testament nicht angekündigt. Wie werden Wahrheiten, die im Neuen Testament offenbart werden, im Alten Testament noch nicht offenbart wurden, genannt? Nach Epheser 3 wird das als Geheimnis bezeichnet. Und so werden auch dann die Gleichnisse über das Reich des Reich der Himmel in Matthäus 13, Markus 4, Lukas 13 als die Geheimnisse vom Himmelreich erklärt oder dort beschreibt Jesus das Reich der Himmel in Gleichnissen. Also drei Phasen des Reiches. Nikodemus erwartete, dass die dritte Phase, Jesus erklärt ihm, nein, im Moment sind wir in der ersten Phase, der Messias ist da, ich bin der Messias, aber das Reich Gottes ist nicht sichtbar, denn er ist ja noch nicht in Macht und Herrlichkeit gekommen. Vielleicht noch die erste Phase, das erste Kommen war genau festgelegt. Durch die Prophetie von Daniel konnte man das taggenau ermitteln, wann der Messias kommt. Deswegen sagt Jesus, als er in Jerusalem einzieht, dies ist dein Tag, sagt er zu dem Volk Israel. Ihr hättet es wissen können. Als Jesus als Messias in Armut und Niedrigkeit kam, hätte man es wissen können, weil es genau auf den Tag angekündigt war. Wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, das zweite Mal kommt, das ist nicht berechenbar, das ist zeitlich nicht determiniert festgelegt. Aber dann wird es so offensichtlich sein, wir haben gelesen, wie ein Blitz am Himmel. Dann wird jeder es erkennen. Der Messias kommt und jetzt geht's los. Jetzt geht das Reich in Macht und Herrlichkeit. Jetzt kann man es sehen. In der ersten Phase noch nicht. So, Nikodemus versteht das natürlich nicht. Er sagt, wie soll das gehen? Von oben geboren, zweite Mal, das geht gar nicht. Und Jesus muss weiter erklären. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir wieder diese Betonung. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, jetzt erklärt er Nikodemus, wie diese Geburt von oben geschehen kann. Wasser und Geist, was stellt sich Nikodemus darunter vor? Natürlich alttestamentlich. Hesekiel 36, Vers 25.
Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut.
Nikodemus kannte das Alte Testament und wusste, wo es um Wasser und Geist geht. Hier geht es zwar um die Wiederherstellung des Überrestes nach der Trübsal, aber das ist das Prinzip, was Jesus ihm erklärt. Und so wie Gott hier handelt, kann er auch jetzt handeln in Jesus Christus, und das Prinzip gilt jetzt für die Nation. Reinigung durch das Wasser, gottesmännlich wissen wir, Epheser 6, 25, das Wasser war dem Wort, das ist, dass wir Gottes Maßstäbe anerkennen, dass wir uns abwenden von der Sünde. Und dann die neue Geburt, die Geburt von oben aus dem Geist, das ist genau das, was wir eigentlich schon in Kapitel 1 gesehen haben. Die Maßstäbe Gottes anerkennen, erkennen, ich bin Sünder und brauche Hilfe. Und dann die Botschaft des Messias annehmen. Und so durch sein Opfer, wir haben es heute Morgen betrachtet, Sündenvergebung und die Beliebung, das neue Herz durch den Heiligen Geist, das neue Wesen empfangen. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Es geht nicht. Der Mensch kann sich noch so doll anstrengen, wie er will. Er ist ein Sünder und bleibt es. Es geht nicht ohne Gottes Wirken. Es geht nicht ohne Gottes Geist. Deswegen ist Jesus auch nicht von einem Menschen geboren, hat keinen menschlichen Vater, sondern Gott als Vater. Um das Prinzip auch nochmal nicht nur Fragen zu führen, sondern es andersrum, wäre er selbst Sünder gewesen, der gar nicht hätte bezahlen können, wäre gar nicht rein. Wie wir es heute Morgen im Bild haben, er wäre gar kein reines Opferlamm gewesen. Letzter Abschnitt hier an dem Text für heute. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt Hochdruckgebiete, Tiefdruckgebiete, Temperaturausgleich und, verstehen und alle Meteorologie studieren, sondern es geht um das einfache Bild. Der Wind ist nicht sichtbar. Und wenn wir morgens vielleicht aufstehen und sagen, ich guck mal, wie der Wind steht oder wie der Wind heute ist, was tun wir? Wir gucken, ob sich es im Wind bewegen. Wir gucken hier in unserem Weingarten, wie die Windräder stehen. Wind kann man nur an seinen Auswirkungen sehen. Wind an sich ist unsichtbar, aber die Auswirkungen des Windes sind sichtbar. Das ist das Prinzip, was Jesus hier vor Augen führt. Auch die Geburt von oben, die Geburt aus dem Geist, ist unsichtbar, aber die Auswirkungen sind sichtbar. Das ist das Prinzip, was er uns hier vor Augen führt. Und deswegen stellt uns heute Morgen der Heilige Geist die Frage, bist du aus Wasser und Geist geboren? Du bist heute Morgen gefragt, bist du aus Wasser und Geist geboren? Sehen kann man es nicht, sondern unsichtbare Tatsache. Wenn du diese Frage nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, heute ist eine sehr gute Gelegenheit, genau das zu tun. Du weißt ja nicht, wann der Herr wiederkommt oder ob der Unfall passiert, ob du noch weiter Zeit hast, diese Gelegenheit neu von oben geboren zu werden aus Wasser und Geist. Wenn du diese Frage mit einem Ja beantwortest, dann musst du weiter fragen, nach dem, was wir gelesen haben, welche Auswirkungen hat diese neue Geburt, die Geburt von oben in deinem Leben? Ist das diese Geburt, die ja nicht sichtbar ist, sichtbar in deinem Leben an den Auswirkungen, wie der Wind, den man nicht sehen kann, aber die Auswirkungen? Gut, mit diesen Fragen möchte ich schließen. Welche Auswirkungen hat die Geburt von oben in deinem Leben?